Ich denke eher, dass das weströmische Kaisertum am Ende kollabiert. Das ist etwas, was sich im Zeitraum von weniger als 10 Jahren entscheidet. Also es wäre noch 10 Jahre vor der Absetzung des letzten weströmischen Kaisers, wäre es meines Erachtens noch möglich gewesen, das Ruder herumzureißen. Aber es fehlt dann zunächst das Glück und dann kommt noch Pech dazu.
Diese Folge von Geschichte Europas ist der 4. Teil meiner Reihe über den Untergang Westroms. Mit Professor Dr. Henning Böhrm schauen wir heute auf Theodosius den Großen und die Reichsteilung von 395. Dabei stellt Herr Böhrm klar, dass die Teilung von 395 weder als solche beabsichtigt noch verstanden worden war. Nichts lag den römischen Kaisern ferner, als ihr Reich nominell in einen West- und einen Ostteil zu zersplittern. Wie wir nun aber vom Tod des Kaiser Valens in der Schlacht von Adrianopel zu dieser Situation kamen und welche Bedeutung die Ereignisse des späten 4. Jahrhunderts für das Ende des weströmischen Kaisertums hatten, hört ihr in dieser Folge. Herr Böhrm wird dabei spannenderweise auch schildern, dass er der weströmischen Herrschaft noch bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts gute Chancen attestiert hätte und das dortige Kaisertum durchaus die Gelegenheit gehabt hätte, sich zu stabilisieren und ähnlich wie das später Byzanz genannte Ostrom weiter zu bestehen. In den Shownotes dieser Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Insbesondere wichtig hier ist natürlich die Vorgängerfolge zu Valens und der Schlacht von Adrianopel. Herr Böhrm ist neu zu Gast und schildert zunächst seinen Weg in die spannende, wenn auch verworrene Geschichte der römischen Spätantike, bevor wir ins Thema einsteigen und den Aufstieg später als den großen bezeichneten Theodosius betrachten. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem März 2026.
Mein Name ist Henning Böhrm. Ich habe mich an unterschiedlichen Universitäten herumgetrieben, wie das so zu gehen pflegt heutzutage in den Geisteswissenschaften. Vor allem, ich habe in Kiel studiert und habe da auch promoviert, schon damals über ein spätantikes Thema. Bin dann nach Konstanz an den Bodensee gegangen, wo ich mehrere Jahre dann in der Uni gearbeitet habe, mich dort dann auch habilitiert habe, danach noch ein paar Zwischenstationen, Berlin, Tübingen, Innsbruck. Dann wurde ich 2020 Professor an der Uni in Bochum und wechselte aber schon 2 Jahre später an die Uni Rostock, wo ich jetzt bin, also als Professor. Was mich zur Spätantike führt, eigentlich beschäftigt die mich jetzt schon seit gut 20 Jahren, zumindest unter anderem. Ich habe 2 Bücher zur Spätantike geschrieben, also schon meine Doktorarbeit behandelte diese Zeit, allerdings nicht Theodosius, sondern etwas später die Zeit Justinians. Ich habe aber dann noch ein 2. Buch geschrieben und das geht etwas mittiger hier in den Themenbereich, über den wir sprechen werden. Das Buch Westrom, das sich auch an ein etwas breiteres Publikum richten sollte, indem ich mich halt genau mit den Ereignissen, vor allem seit Theodosius dem Großen bis hin zum Untergang des weströmischen Kaisertums beschäftigt habe, wobei ich das Ganze eben vor allem in der inneren Perspektive untersuche. Also das große klassische Stichwort ist ja Untergang des Römischen Reiches und Völkerwanderung. Und ich gehöre nun zu einer Gruppe von Historikern, die vor allem die inneren Entwicklungen in den Fokus nehmen. Das bedeutet nicht, dass in der Außenpolitik alles fantastisch gewesen wäre in der Zeit. Und es bedeutet auch nicht, dass es nicht also eine unruhige Zeit an den Grenzen gewesen ist. Aber ich denke halt, man muss vor allem nach innen blicken. Ja, genau, das ist der Punkt. Und was mich daran interessiert, warum ausgerechnet das ist letztendlich relativ in meinem Studium eine relativ späte Entwicklung gewesen, vielleicht aber auch wiederum ganz charakteristisch, weil ich lange Zeit eigentlich mich aufs Mittelalter spezialisieren wollte und dann immer mehr in die früheren Epochen hinein diffundiert bin und deshalb die Spätantike eigentlich ein ganz gutes Kompromissthema zwischen Mittelalter und Antike darstellt.
Sie haben schon das Stichwort Untergang des zumindest Weströmischen Reiches erwähnt und dieses Gespräch ist ja Teil einer Reihe, die ich da mache und beim letzten Mal ging es um Valens und die Schlacht von Adrianopel, die ja auch im Leben des Theodosius eine Rolle spielen wird, aber wir fangen vorne an. Woher stammt dieser Theodosius, der es ja dann irgendwann schafft, römischer Imperator zu werden?
Also er stammt aus der Militärelite, so viel kann man wahrscheinlich sagen. Also er ist kein Niemand. Seine Familie kommt aus dem Westen des Reiches, hat ihre Wurzeln in Spanien oder Hispanien. Sein Vater, der auch schon Theodosius heißt, ist ein erfolgreicher Militär, längere Zeit, der unter verschiedenen Kaisern dient im 4. Jahrhundert. Auch wichtige Aufträge bekommt, der schafft es auch, was damals nicht ganz unüblich ist, dafür zu sorgen, dass sein gleichnamiger Sohn, eben dieser Theodosius, auch relativ früh Aufgaben und Posten bekommt. Dann irgendwie kommt es zu einer nicht so ganz verstandenen Zäsur. Der Vater, also dieser Theodosius der Ältere, wird irgendwie offenbar in Intrigen verwickelt und findet den Tod. Und eine Weile führt das offenbar auch dazu, dass Theodosius der Jüngere, der spätere Kaiser, sich wohl aus dem Staatsdienst zurückzieht, aber das ist nur vorübergehend. Also wir haben es mit jemandem zu tun, der so tief in das römische System integriert ist und eben, das ist ganz charakteristisch, in dieser Zeit vor allem einen militärischen Hintergrund hat. Während also in der früheren Zeiten des römischen Kaisertums die Eliteangehörigen häufig sozusagen zivil und militär zugleich waren, hat sich das jetzt in der frühen Spätantike seit ungefähr 300 etwas weiter auseinander diffundiert. Das heißt nicht, dass es gar keine Leute mehr gibt, die Zivilisten oder eine zivile Karriere und eine Militärkarriere machen, aber es wird doch professionalisiert und jemand wie Theodosius ist also jemand, der aus der militarisierten Oberschicht stammt.
Wir befinden uns ja in einer Phase des Römischen Reiches, in der es viele Schwierigkeiten gibt. Eine sind die ständigen Kriege, vor allem am Grenzgebiet. Das andere, und Sie haben ja vorhin auch erwähnt, man muss sich in das Innere schauen, eine, ich sag mal zumindest undurchsichtige Herrschaftsstruktur, weil es ja immer wieder zu Phasen kommt, wo es einerseits mehrere Herrscher gibt, die sich das ja auch immer wieder zumindest nominell zwischen West und Ost aufteilen. Und auch immer wieder noch zusätzlich Leute, die als Usurpatoren sagen, sie wären gerne Kaiser und es dann auch versuchen, mit Kriegen durchzusetzen. Wo spielt Theodosius in diesem ganzen, verzeihen Sie den Begriff, Durcheinander eine Rolle?
Also am Anfang spielt er noch gar keine so große Rolle, weil er eben eigentlich eben nicht unbedingt zur Top-Elite gehört. Es ist tatsächlich so, dass das Ganze seit dem 3. Jahrhundert etwas unübersichtlicher geworden ist, weil eben das Mehrkaisertum Standard geworden ist. Man hat also schon im früheren 3. Jahrhundert immer häufiger damit experimentiert, die Last des Kaisertums auf mehrere Schultern zu verteilen. Und seit Diokletian, also seit den Jahren um 300, ist es eigentlich weitgehend Standard geworden und stabilisiert sich auch immer mehr diese Idee, dass im ungeteilten Reich mehrere Kaiser unterwegs sind gleichzeitig und eben die Aufgaben aufteilen. Das hat offenbar etwas unter anderem damit zu tun, dass man eigentlich damit Bürgerkriege vermeiden möchte, weil man eben festgestellt zu haben glaubt im 3. Jahrhundert, dass gerade die Armeen an den Grenzen sozusagen ein Bedürfnis nach, wie man so schön sagt, Kaisernähe haben. Auch die provinzialen Eliten wollen also gerne einen Augustus oder einen Cäsar in ihrer Nähe haben. Und wenn es keinen gibt, dann machen sie sich einen. Und deshalb versucht man eben seit dem späten 3. Jahrhundert normalerweise mindestens pro Reichshälfte eine Person mit kaiserlichen Vollmachten zu haben, um eben zu verhindern, dass dort dann eben stattdessen jemand in dieser Weise gemacht wird. Das ist gleichzeitig eben auch noch ein Effekt. Wir haben eigentlich im Prinzip also eine merkwürdige Doppelbewegung, die eigentlich widersprüchlich ist. Einerseits wird seit dem frühen 4. Jahrhundert, seit Konstantin dem I., das dynastische Prinzip stärker. Das Kaisertum wird zwar niemals eine Erbmonarchie, aber es hat eben von Anfang an im Grunde genommen schon auch solche Aspekte gehabt. Schon Augustus hat um die Zeitenwende herum versucht, seine eigenen Verwandten als Nachfolger zu installieren. Und das wird im Laufe der Zeit stärker. Andererseits aber eben, wie gesagt, bleibt es immer möglich, dass man, wie es so schön heißt, den Kaiser herausfordert, auch wenn man nicht zur kaiserlichen Familie gehört. Diokletian hatte offenbar versucht, dieses Problem in den Griff zu bekommen, indem das Kaisertum eigentlich zu einem Karriereamt gemacht hat und gesagt hat, ein erfolgreicher Militär, vor allem ein Offizier, kann irgendwann planmäßig ins Kaiserkollegium aufsteigen, sodass die Versuchung, durch einen Bürgerkrieg Kaiser zu werden, geringer werden sollte. Aber diese Idee wird eben ein paar Jahre später mit Konstantin eigentlich wieder kassiert und die Idee, dass eigentlich Leute eher zur kaiserlichen Familie gehören sollten, wenn sie Kaiser werden möchten, war eben wieder stärker geworden, sodass wir also im Grunde genommen zu der Zeit, zu der Theodosius aufsteigt, eigentlich wieder ein Problem haben, das Diokletian beseitigen wollte, nämlich ehrgeizige Militärs sehen eigentlich nur zwei Wege zum Kaisertum für sich. Entweder sie machen es gewaltsam durch eine Usurpation, sie lassen sich von ihren Truppen zum Kaiser ausrufen und versuchen, das militärisch durchzusetzen gegen die aktuell herrschende Familie. Oder sie versuchen, einen Anschluss an diese Familie zu finden, insbesondere eben durch ein Heirat. Das vergrößert die Bedeutung der weiblichen Angehörigen des Kaiserhauses natürlich, denn die werden jetzt so eine Art freie Radikale, über die ehrgeizige Männer versuchen können, eine dynastische Legitimation zu erlangen, um selbst Kaiser zu werden. Also man sieht schon, das Ganze ist relativ chaotisch. Das Kaisertum ist eigentlich für jeden ehrgeizigen, leistungsbereiten Mann erreichbar und das führt eben eigentlich immer zu so einer systembedingten Instabilität.
Dann komme ich nochmal auf das Jahr 378 zurück. In diesem Jahr stirbt in der Schlacht von Adrianopel Kaiser Valens und das ist einer der zu diesem Zeitpunkt regierenden Herrscher, das andere ist Gratian und eben dieser Gratian sucht sich jetzt den Theodosius aus als seinen Kollegen für das Ostreich. Wieso fällt da Gratians Wahl ausgerechnet auf Theodosius, nachdem sie ja eben gesagt haben, der gehört zwar zu den höheren Rängen, aber jetzt auch nicht unbedingt zur Top-Elite?
Also man geht offensichtlich in dieser Krisensituation davon aus, dass man jemanden braucht, der tatsächlich militärisch handlungsfähig ist. Das heißt, der kleine Valentinian II., der also neben Gratian das weitere Familienmitglied des Kaiserhauses wäre, der kommt nicht in Frage. Gratian selbst ist offenbar der Ansicht, dass er sich mit den Problemen, die sich nach Adrianopel im Osten gestellt haben, entweder nicht auseinandersetzen kann oder will. Und das ist sozusagen das klassische Narrativ, das wir auch in den Quellen finden, nämlich die Feststellung, Gratian merkt, er hat nur einen ganz kleinen Verwandten, der ist nicht geeignet, diese Aufgabe zu bewältigen und darum nimmt er den zwar eben nicht unbedingt tipptopp Hochgeneral Theodosius, aber eben doch den erfahrenen General Theodosius und macht ihn zum Kaiser. Es gibt daneben aber immer noch eine andere Idee, die gerade in der modernen Forschung immer wieder vorgebracht wird, nämlich die, dass die Wahl auf Theodosius fällt, um im Grunde genommen das Fait accompli, dass Theodosius sonst sich zum Kaiser ausrufen lassen würde, ob dieser Sache im Prinzip vorauszugreifen. Also es gibt alte, schon lange Diskussionen in der Forschung darüber, dass Theodosius eigentlich ein Usurpator gewesen ist und dass in dieser Krisensituation, als klar wird, dass Theodosius versuchen wird, das Chaos auszunutzen, um selbst auf der Macht zu greifen, Gratian eben in den sauren Apfel beißt und diesen Mann dann eben legitimiert und ihn ins Kaiserkollegium aufnimmt, was eben sehr ungewöhnlich in dieser Zeit ist, dass man freiwillig einen Nichtverwandten in das Kaiserkollegium integriert. Das ist eben da eigentlich schon seit der konstantinischen Dynastie unüblich. Also diese Kaisererhebung von Theodosius einige Monate nach der Schlacht von Adrianopel deutet schon darauf hin, dass hier etwas ganz Besonderes vorliegt. Sei es, dass man glaubt, dass nur Theodosius diese Krise bewältigen kann. Sei es, dass deutlich wird, dass Theodosius im Begriff ist, selbst nach der Macht zu greifen. Und weil man sich jetzt nicht noch einen zusätzlichen Bürgerkrieg leisten kann, wird Theodosius dann eben zähneknirschend von Gratian zum Kaiser erhoben. Beides ist möglich. Wir können das wahrscheinlich niemals entscheiden, was wirklich passiert ist.
In dieser besagten Schlacht von Adrianopel, in dem der Kaiser Valens aufstirbt, haben die Römer gegen die Goten gekämpft. Dass dieser Begriff jetzt etwas ungenau ist, habe ich auch in der letzten Folge mit Herrn Steinacher besprochen. Ich glaube, hier im Moment können wir das so als Zusammenfassung ganz gut sagen. Was passiert denn dann für Rom, für dieses Staatsgebilde, wo jetzt diese Schlacht verloren ist und dann gotische Verbände in relativer Nähe zur Großstadt, Hauptstadt Konstantinopel sich herumtreiben können?
Kommt drauf an, wen man fragt. Also die traditionelle Position, die ja auch heute noch von Kollegen und Kollegen vertreten wird, ist die, dass das halt eine sehr gefährliche Situation gewesen sei, die auch wirklich schon den Bestand des Römischen Reiches bedroht habe und dass es eben zu den großen Leistungen von Theodosius gehört habe, dieser Gefahr letzten Endes in mehreren kleineren militärischen Operationen über einen Zeitraum von ungefähr 3 Jahren Herr zu werden. Die andere Position ist die, dass das Ganze die Substanz des Imperiums eigentlich nicht wirklich getroffen hat, dass wir es eben mit einer Verkettung von Fehlern, vor allem auf römischer Seite, zu tun gehabt haben, die überhaupt erst zur Schlacht von Adrianopel geführt haben, die dann zur aus römischer Sicht völlig vermeidbaren Niederlage geführt haben. Und die dann schließlich dazu führen, dass dort die Situation heikel wird. Es ist interessant, dass unsere wichtigste Quelle für diese Ereignisse bis Adrianopel, Ammianus Marcellinus, sein Werk mehr oder weniger abschließt mit einer von ihm sehr gelobten römischen Aktion, die unternommen worden sei, um des, sagen wir mal, guten Problems Herr zu werden, nämlich ein brutaler Verrat. Ammian schildert uns, dass also bald nach der Schlacht römische Offiziere gegenüber den gotischen Föderaten oder den gotischen Kriegern, sagen wir mal, in römischen Diensten so misstrauisch geworden seien, dass sie beschlossen hätten, die gotischen Krieger, wer auch immer diese Leute waren, jetzt zusammenzurufen mit dem Versprechen, dass sie jetzt an einem bestimmten Ort ihren Lohn und ihren Sold und ihre sonstigen Auszeichnungen erhalten würden. Und man also jetzt die gotischen Krieger zusammenrief an bestimmte Stätten zu einem bestimmten Tag, wo die Römer dann über diese Krieger herfielen und sie alle abschlachteten, was Ammian sehr lobt. So müsse man mit diesen Leuten umgehen. Das ist natürlich aus unserer Sicht eigentlich wieder interessant, denn wir können sehen, die römischen Quellen stellen es immer so dar, dass die Römer treu sind und die Barbaren eidbrüchig und unzuverlässig. Aber wenn man sich die tatsächlichen Ereignisse anschaut, dann sind es in 9 von 10 Fällen die Römer, die die Barbaren betrügen und sich an geschlossene Verträge nicht gehalten fühlen, in dem Moment, in dem sich die Machtverhältnisse geändert zu haben scheinen. Was erheblich dazu beiträgt, dass die Römer im Laufe der Zeit Probleme bekommen. Auch die Schwierigkeiten, die man mit gotischen Verbänden nach 395 haben wird, hängen ganz wesentlich damit zusammen, dass die Römer die Verträge mit den Goten brechen und sich dann wundern, dass die Goten sich das nicht einfach gefallen lassen, sondern zu den Waffen greifen. Das war schon die Vorgeschichte für die Schlacht von Adrianopel gewesen. Also das ist eigentlich ganz interessant, sich diesen Kontext mal vor Augen zu führen, dass die römischen Quellen selbst eigentlich gar nicht verheimlichen, dass es die Römer sind, die die Verräter und die Eidbrüchigen sind und die bösen Barbaren lange Zeit immer wieder erstaunlich in Treu und Glauben sich auf Vereinbarungen mit der römischen Seite einlassen und das dann zum Teil mit ihrem Leben bezahlen.
Diese Verbände, die in Adrianopel gewinnen und auch dann weiter herumziehen, denen wird ja ein Angebot gemacht. Die können sich dann auf römischem Gebiet niederlassen. Und wenn ich mich recht erinnere, ist das ja auch das, was sie eigentlich ursprünglich wollten. Die wollten einfach auf dieser Seite der Grenze leben. Und Theodosius, wenn ich das richtig verstehe, erlaubt ihnen das unter der Bedingung, dann müssten sie aber auch bitte jetzt für und nicht mehr gegen Rom kämpfen.
Ja, das ist dieses berühmt-berüchtigte, sagenumwobene Phödos von 382, das erst sehr spät überliefert ist bei Jordanes im 6. Jahrhundert. Darüber ist auch viel Tinte vergossen worden, ob das überhaupt jemals abgeschlossen worden sei oder nicht. Darum war ich eben auch so vorsichtig mit, damit zu sagen, ob es eigentlich schon Föderaten sind oder nicht. Wir reden meistens davon, aber um ein Föderat zu sein, braucht man erstmal ein Phödos, also einen Vertrag. Also nach der klassischen auf Jordanes zurückgehenden Lesart ist es tatsächlich so, dass es 382 einen Vertrag gibt, einen Gotenvertrag, den Theodosius geschlossen habe, wonach eben sozusagen gegen eine Ansiedlung auf römischem Boden die gotischen Krieger fortan nicht gegen, sondern für die Römer zu kämpfen hätten. Es ist kaum möglich, wirklich zu rekonstruieren, was da vorgefallen ist. Auch unklar ist, wie sehr jetzt eigentlich das Gebiet, das den Goten offenbar zugewiesen wird, jetzt noch Teil des Imperiums gewesen ist. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die Römer hier offiziell Gebiet aufgegeben haben. Ich frage mich, ob wir hier vielleicht gar keine so innovative Lösung haben. Es wäre ganz spannend, wenn wir mehr darüber wüssten, zum Beispiel, wie die römische Vorfeldorganisation an Rhein und Donau im 4. Jahrhundert insgesamt funktioniert hat. Ich könnte mir vorstellen, leider fehlen uns da ein bisschen die Quellen, dass zum Beispiel die alamannischen Verbände an Rhein und Donau auch bereits in einem festen Bündnisverhältnis zu den Römern standen zu diesem Zeitpunkt und dass man möglicherweise nach solchen älteren Regelungen auch den Vertrag mit den Goten, wenn es ihn denn in dieser Form gegeben hat, modelliert hat. Also, aber wie gesagt, das ist ganz merkwürdig. Das ist so ein klassisches, wenn man so will, Schulbuchwissen, wonach es diesen Vertrag gibt. Und der ist dann auch in der gerade älteren Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts sehr mit Bedeutung aufgeladen worden. Manche wollten darin eben sozusagen den ersten Schritt in den Untergang des Römischen Reiches sehen. Oh, man hat Desintegration, man gibt jetzt Barbaren schon Land und irgendwann werden die Barbaren dann das ganze römische Land kontrollieren. Das ist aber eigentlich, selbst wenn der Vertrag eben ungefähr so geschlossen worden sein sollte, wie es die späteren Quellen behaupten, relativ unwahrscheinlich. Also man versucht dann hier irgendwie immer in sozusagen den Anfangspunkt zu finden, an dem etwas schief geht. Ich glaube, dass man eigentlich diese Niederlagen des späten 4. Jahrhunderts nicht überbewerten sollte. Das ist eine zeitweilige Krise. Wir können sehen, dass es auch einen Rekrutierungsengpass zeitweilig auf Seiten der römischen Armee gibt, nach den schweren Verlusten, die man in dieser Schlacht erlitten hat. Aber insgesamt muss man immer sagen, die größten Verlust erleiden römische Armeen in der Regel, wenn sie gegen andere römische Armeen kämpfen. Adrianopel ist da eine Ausnahme. Vielleicht auch deshalb, weil man gegen relativ römisch kämpfende Leute angetreten ist. Und außerdem muss man sich halt vor Augen führen, dass es immer schwierig ist, eine direkte Kausalbeziehung zwischen dem Untergang des weströmischen Kaisertums in den 470er Jahren und der Niederlage, die eine oströmische Armee in den 370er Jahren erlitten hat, zu ziehen.
Wobei ich das jetzt sehr spannend finde, dass Sie auch da schon ein Fragezeichen dahinter setzen, ob das ein Anfang oder ein weiterer Schritt in den Untergang Westroms war, weil das wird ja teilweise ja schon im frühen 3. Jahrhundert mit der Zeit der Soldatenkaiser angesetzt, mit Diokletians Scheitern der Tetrarchie, mit Konstantins Tod, mit den Nachfolgekriegen um Konstantin, mit Adrianopel. Also das 3., 4. Jahrhundert ist ja wirklich nicht arm an Momenten, wo man sagt, da geht das Weströmische Reich so richtig in die Brüche.
Ja, aber andererseits, also 200 Jahre Untergang ist schon eine relativ lange Zeit. Also wenn man in solchen Zeiträumen denkt, dann weiß ich nicht, ob das wirklich viel erklärt. Ja, klar, man kann immer irgendwelche Kausalitäten aufmachen, aber im Grunde genommen geht es, glaube ich, eher darum, im Grunde zu schauen, dass die Schachfiguren am Ende in der Konstellation stehen, die letzten Endes zum Kollaps führen oder anders gesagt, die den Kollaps ermöglichen. Also, dass das Weströmische Reich im 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert endet, also oder vielmehr das Weströmische Kaisertum ein Ende findet, das zeigt eigentlich primär, dass das möglich war. Es zeigt noch nicht, dass es so passieren musste. Also, also die Konstellation ist da, ob es eine Zwangsläufigkeit gegeben hat, ob das schon irgendwie früh determiniert gewesen ist, da habe ich so meine Zweifel. Ich denke eher, dass das Weströmische Kaisertum am Ende kollabiert. Das ist etwas, das sich im Zeitraum von weniger als 10 Jahren entscheidet. Also es wäre noch 10 Jahre vor der Absetzung des letzten weströmischen Kaisers wäre es meines Erachtens noch möglich gewesen, das Ruder herumzureißen. Aber es fehlt dann zunächst das Glück und dann kommt noch Pech dazu.
Sie haben eben gesagt, Sie sind jemand, der sich auf das Innere konzentriert. Und nachdem wir jetzt auch schon ganz viel über Kriege und Schlachten auch mit äußeren Feinden sozusagen gesprochen haben, was macht denn Theodosius im Inneren? Was für eine Politik verfolgt er denn als Kaiser des Ostens?
Also als Kaiser des Ostens versucht er, eine Konsolidierungspolitik zu betreiben. Das, was ihm sicherlich später vor allem den Beinamen der Große eingebracht hat, ist seine Religionspolitik, weil Theodosius eben konsequenter als seine Vorgänger jetzt tatsächlich zumindest auf dem Papier und de jure Schritte unternimmt, die das Christentum zur alleinig offiziell geduldeten Religion des Reiches machen, vor allem eben das, sagen wir es mal vorsichtig, katholische Christentum, das trinitarische Christentum, das die Dreifaltigkeit anerkennt. Also das 4. Jahrhundert hat sehr schnell gezeigt, dass das Christentum und die Christianisierung eine Herausforderung darstellt für das Römische Reich und für die römischen Kaiser, insofern als die christliche Religion sich dadurch auszeichnet, nach der Orthodoxie zu fragen, viel stärker als andere Religionen, erst recht viel stärker als die nichtchristlichen Religionen, die die Römer vorher praktiziert haben. Sondern die Frage ist eben, man muss genau das Richtige glauben, sonst wird man nicht erlöst. Und diese Besonderheit des Christentums, die heute vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist über viele Jahrhunderte sehr prägend gewesen. Und Theodosius engagiert sich eben sehr stark in dieser Richtung. Das hat für die Beziehung mit den, sagen wir mal, Barbaren durchaus auch Konsequenzen, weil mehrere Kaiser vor Theodosius Antitrinitarier gewesen waren, also die Beschlüsse des ersten ökumenischen Konzils abgelehnt hatten und vor allem eben die Göttlichkeit Jesu in Frage gestellt hatten. Und in der Zeit dieser Kaiser, vor allem Constantius des Zweiten und auch Valens, war eben die Christianisierung erheblicher außerrömischer Gruppen vonstatten gegangen, die nun auch an diesen alten, nicht trinitarischen Bekenntnissen, die man gerne auch eigentlich polemisch als Arianismus bezeichnet hat, festgehalten haben. Und diese Trennung wird jetzt also unter Theodosius etwas strikter, weil er eben sagt, wer ein Römer und ein guter Untertan des Kaisers sein will, der glaubt an die Konzilien von Nicea und Konstantinopel und also an die Dreieinigkeit. Und das ist etwas, worauf bei ihm also der Fokus liegt, womit aber die Probleme, was die christologischen Streitigkeiten angeht, keineswegs beigelegt sind. große Kriege nach außen für Theodosius eigentlich nicht. Mit den Persern, dem hauptsächlichen Rivalen, gegen die man noch bis in die 360er und eigentlich 370er mehrere Kriege geführt hat. Mit den Persern versucht Theodosius eine diplomatische Lösung zu finden. Das gelingt ihm auch. Armenien, der alte Zankapfel, wird nun geteilt. Theodosius muss ansonsten eben Bürgerkriege führen. Zwei große Bürgerkriege, die er gegen Kaiser führt, die sich im Westen erheben. Zuerst gegen Magnus Maximus und danach gegen Eugenius. Das sind ausgesprochen blutige Angelegenheiten, in denen sich Theodosius eben auch als sehr erfolgreich erweist. Es gibt doch diverse andere Maßnahmen. Die wichtigste wahrscheinlich, die man noch erwähnen müsste bei Theodosius, ist die endgültige Verlegung der hauptsächlichen östlichen Kaiserresidenz nach Konstantinopel. Also seine Vorgänger hatten zum Teil noch Antiochia am Orontes den Vorzug gegeben und mit Theodosius wird nun die Stadt am Bosporus endgültig die Regierungszentrale, weil eben sie auch im Prinzip gleich weit entfernt ist von der Donaufront und von der Euphratfront und darum eben eine gute Zentrale des Ostens bietet.
Wir kommen jetzt in die 380er Jahre und in dieser Zeit kommt es dazu, dass wieder Bewegung ins Kaiserkollegium kommt, denn es passiert das, was schon angesprochen wurde, es kommt wieder zu Usurpationen.
Ja, in der Tat. 383 stirbt Kaiser Gratian. So ganz verstehen wir nicht, was da vorgefallen ist. Die Quellen sind in ihren Aussagen etwas unbefriedigend. Er muss sich irgendwie sehr unbeliebt gemacht haben, denn als er mit seiner Armee gegen den Herausforderer, den General Maximus, zieht, scheinen die meisten seiner Soldaten ihn im Stich zu lassen. Es kommt gar nicht erst zur Schlacht. Gratian ergreift die Flucht, wird aber gefasst und getötet. Und damit setzt sich jetzt also ein Usurpator im Westen durch. Theodosius sieht das offenbar zunächst mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist er möglicherweise gar nicht so traurig darüber, dass Gratian tot ist, denn der war der Senior Augustus gewesen und sozusagen der Sachwalter der valentinianischen Dynastie, zu der Theodosius ja eigentlich nicht gehört, noch nicht gehört. Und vielleicht findet er das ganz angenehm, dass dieser Rivale jetzt weggebrochen ist. Valentinian II. Ist immer noch im Spiel, aber nach wie vor nicht wirklich handlungsfähig. Aber interessant ist eben, dass zunächst Theodosius und Magnus Maximus sich verständigen und quasi Frieden schließen. Sie schlagen auch Münzen im Namen des jeweils anderen Kaisers, sodass es zunächst mal so aussieht, als würde es da eine Einigung geben. Wahrscheinlich ist beiden Seiten klar gewesen, dass es eher um einen Waffenstillstand geht, in dem beide Seiten aufrüsten würden. Und so kommt es dann auch nach ein paar Jahren, eskaliert der Konflikt wieder, offenbar versucht Magnus Maximus seine Position zu verbessern, indem er in den Reichsteil einmarschiert, der nominell von Valentinian II. Beherrscht wird, dem Kind. Das nimmt Theodosius nun zum Anlass, seinerseits den Bürgerkrieg zu beginnen. Man liefert sich einige Gefechte und 388 erweist sich Theodosius als siegreich. Sein größter Siegespreis dabei ist sicherlich, dass er jetzt einheiraten kann in die valentinianische Dynastie und die Tochter Valentinians I. heiraten kann, sodass im Grunde genommen wir im Prinzip ab jetzt von einer valentinianisch-theodosianischen Dynastie sprechen können. Also jetzt erst gelingt Theodosius nach einigen Jahren Verzögerung der wichtige Schritt, sich einen Anschluss an die Vorgängerdynastie zu schaffen, indem er hinein heiratet. Er ist jetzt faktisch der starke Mann im Imperium. Er ist zwar nicht der alleinige Kaiser, denn es gibt eben noch Valentinian II. Relativ bald erhebt er aber seinen älteren Sohn Arcadius zum Mitkaiser. Und so haben wir jetzt also wieder so eine Dreierkonstellation. Das Reich ist im Prinzip dreigeteilt und Theodosius hat aber das letzte Wort. Und diese Konstellation hält sich wieder nicht furchtbar lange. Denn das Problem ist jetzt sozusagen Valentinian II. der auf dem Papier als dienstältester Kaiser eigentlich der höchstrangige sein müsste, auch wenn Theodosius der mächtigste ist. Und Valentinian II wird jetzt langsam volljährig und scheint auch mit dem Gedanken zu spielen, jetzt doch tatsächlich auch mal wirklich selbst die Regierungsgeschäfte in seinem Reichsteil zu übernehmen. Das führt zu einem Konflikt mit seinem Magister Militum Arbogast, der mutmaßlich ursprünglich irgendwie von Theodosius installiert worden ist. Die Quellen sind da etwas uneindeutig, aber nehmen wir das mal so hin. Es kommt offenbar zum Konflikt zwischen Arbogast und Valentinian II. Und am Ende ist Valentinian II. Tot im Jahr 392. Und wir wissen nicht genau, wie das passiert ist. Manche Quellen geben Arbogast die Schuld und sagen, er habe den Kaiser getötet. Andere sprechen davon, dass Valentinian II. Sich selbst entleibt habe. Das ist wohl wahrscheinlicher, und zwar deshalb, weil Arbogast offenbar überrascht ist davon, dass der Kaiser tot ist und zunächst einmal nicht weiß, was er tun soll. Einige Wochen, Monate darauf wartet, dass Theodosius nun irgendetwas unternimmt. Offensichtlich rechnet Arbogast damit, dass Theodosius jetzt entweder selbst in den Westen zieht, was unwahrscheinlich ist, oder einen seiner beiden Söhne, entweder Arcadius oder Honorius, in den Westen als neuen Kaiser schickt. Das möchte Theodosius offensichtlich nicht, sodass Arbogast irgendwann eben keine andere Möglichkeit sieht, als seinen eigenen Kaiser zu erheben. Er nimmt einen Zivilisten, Eugenius. Der bemüht sich stark darum, sobald der Kaiser ist, eine Einigung mit Theodosius zu erreichen. Theodosius hat daran aber offenbar kein Interesse. Es kommt wieder zu einem Bürgerkrieg. Theodosius hat also offenbar die ganzen Monate wieder zum Krieg gerüstet, zieht jetzt mit einer großen Armee nach Westen. In einem kleinen Fluss, wahrscheinlich der Wippach im heutigen Slowenien, gibt es eine schrecklich blutige Schlacht, eine der blutigsten Schlachten der ganzen Antike, Römer gegen Römer, in der Theodosius vor allem den Sieg erringt, weil er am ersten Tag en masse gotisch-germanische Krieger gegen die Eliteeinheiten von Eugenius und Arbogast stürmen lässt, die offenbar enorme Verluste erleiden. Und am zweiten Tag der Schlacht schickt dann Theodosius seine eigenen Kerntruppen vor und kann den Sieg erringen. Auf diese Weise sowohl Arbogast als auch Eugenius finden den Tod. Und jetzt im Herbst, im September 394, ist also nochmal, muss man eigentlich sagen, Theodosius wieder der faktisch starke Mann im ganzen Reich. Nicht der alleinige Kaiser, wie man so oft liest, denn seine beiden Söhne, Arcadius und Honorius, sind bereits auch mit der Augustuswürde bekleidet, haben aber eben nichts zu sagen, sondern Theodosius ist derjenige, der alles entscheidet. Und es scheint so, als hätte er jetzt vor, seine Residenz in den Westen zu verlagern. Er schreibt nach Konstantinopel, dass Honorius, der Jüngere, jetzt zu ihm in den Westen kommen soll, dass der ältere Arcadius im Osten, 17 Jahre ist er alt, jetzt die Regierungsgeschäfte für die Familie führen soll. Das ist ein kluger Schachzug, weil ja die westlichen Aristokratien und der westliche Hof in Italien in den letzten Jahren jetzt diverse Demütigungen haben einstecken müssen und es sicherlich klug ist, dass Theodosius, der große Sieger, jetzt dem Westen seine Huld zuwenden will und dort dann wahrscheinlich vorhat, eine Versöhnungspolitik zu betreiben, Ämter zu vergeben etc. pp., um jetzt also auch den Westen fest unter die Kontrolle seiner Familie, der theodosianischen Dynastie, zu bringen. Leider wird daraus nichts, weil Theodosius aus letztlich unklaren Gründen schon nach 4 Monaten plötzlich stirbt.
Und ich vermute, auch da haben Sie, wie Sie es schon öfters angedeutet haben, auch nicht unbedingt die Quellenlagen, um alles jetzt irgendwie ins kleinere Detail nachzuvollziehen, was da genau passiert ist. Ich habe sowieso, da würde ich gerne kurz diese Seitenstrang aufmachen. Die Quellen, die Sie angesprochen haben, sind die unverständlich, sind die einfach nicht existent, sind die nicht überliefert oder sind die hagiografisch so geschrieben, dass sie jetzt auch nicht so zuverlässig sind?
Alles. Alles gleichzeitig. Also es gehört zu den Dingen, die uns da doch sehr zu schaffen machen, dass es uns eigentlich vor allem ab dem Zeitpunkt, ab dem das Werk von Ammianus Marcellinus 378 abbricht, an wirklich guten erzählenden Quellen fehlt, vor allem aus dem Westen selbst. Wir haben noch ein bisschen was. Orosius hilft uns ungefähr bis 410, noch ein bisschen weiter. Also bis ins frühe 5. Jahrhundert haben wir noch Orosius, der aber aus dezidiert christlicher Perspektive schreibt und auch eine dezidierte Agenda in seinem Geschichtswerk verfolgt, die man zusammenfassen kann als alles halb so wild. Und auf der anderen Seite haben wir Chroniken. Chroniken geben uns wichtige Informationen, aber häufig mit wenig Kontext, also relativ nackte Aussagen, bei denen wir uns dann zusammenreimen dürfen, wie die Aussagen, wie die Ereignisse denn nun eigentlich zusammenhängen, die hier knapp berichtet werden. Schließlich haben wir noch Überlieferungen vor allem aus dem griechischen Osten des Reiches, aber da sind die, muss man sagen, wahrscheinlich wertvollsten Autoren, die wir für diese Ereignisse haben, Olympiodor vor allem, Priskus, nur sehr fragmentarisch überliefert, also in Zitaten bei späteren Autoren vor allem. Und da hätten wir sehr gerne sehr viel mehr. Also das ist das eine. Die Quellenlage ist eben sowieso schwierig. Gerade für eine Zeit, in der unglaublich viel passiert, fehlt es uns an irgendwie einer Meistererzählung, die uns irgendwie helfen würde, die Dinge wirklich einzuordnen. Die Quellen, die wir haben, vor allem eben die christlichen Quellen, sind vielfach eben von klarer Tendenz gekennzeichnet. Aber das gilt auch für die nichtchristlichen Quellen. Zosimus zum Beispiel, der eben auch über diese Ereignisse um 400 noch berichtet, bei dem läuft es im Subtext immer darauf hinaus, dass seit der Christianisierung des Reiches alles schlecht geworden sei. Also quasi das Gegenmodell zu Orosius. Kompliziert also. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum wir vieles immer noch nicht wirklich verstehen. Wir müssen uns also aus verstreuten Puzzlestücken etwas zusammenbasteln. Und wie es bei unvollständigen Puzzlen so zu sein pflegt, hängt es ein bisschen davon zusammen, ob man jetzt ein blaues Stück Puzzle für den Himmel oder für das Meer hält. Welches Bild man denn am Ende jetzt daraus rekonstruieren will.
Sie haben die Irrungen und Wirrungen rund um Valentinian II. Erzählt. Wie geht es danach weiter?
Im Westen. Im Westen geht es halt nach den Irrungen und Wirrungen, nach dem Tod Valentinians II. Und nach dem Tod von Eugenius so weiter, dass eben, wie gesagt, Theodosius I. nach Mailand kommt und dort offenbar vorhat, länger zu bleiben. Er ist nicht zum ersten Mal in Italien, aber dieses Mal möchte er offenbar dort längere Zeit aufräumen. Dann stirbt er. Und das ist schon irgendwie eine Zäsur. Ob es jetzt wirklich eine Reichsteilung gewesen ist, das glaube ich nicht, wie viele andere auch. Formal gesehen ist das Römische Reich gar nicht teilbar und wird auch gar nicht geteilt. Es gibt nur ein römisches Bürgerrecht. Die meisten Gesetze bleiben im ganzen Reich gültig, egal welcher Kaiser sie erlässt. Also wenn man möchte, dass ein Gesetz nicht in einem bestimmten Gebiet gilt, dann muss man das explizit feststellen. Noch viele andere Dinge weisen darauf hin, dass also 395 nicht an eine Teilung des Reiches gedacht ist. Im Gegenteil, Mehrkaisertum hatten wir jetzt ja eben vorher, wie gesagt, schon mindestens ein Jahrhundert immer wieder. Das ist nichts Neues. Und dieses Mal könnte ja sogar alles dafür deuten, dass die Eintracht der beiden Kaiserhöfe in Italien und in Konstantinopel sogar noch inniger ist als früher. Denn immerhin sind es ja zwei Brüder, zwei enge Blutsverwandte, die jetzt in den beiden Kaiserhöfen sitzen. Also es könnte eigentlich alles so schön sein. Also keine Reichsteilung geplant sicherlich, sondern eine weitere Teilung des Kaisertums im ungeteilten Imperium mit einer regionalen Aufgabenverteilung. Das heißt nicht, dass es nicht danach faktisch eine Auseinanderentwicklung der beiden Reichshälften und ein stärkeres Gegeneinander geben würde. Vor allem trägt natürlich dazu bei, dass die Hauptverkehrssprache im Osten Griechisch ist und im Westen Latein und dass die Sprachkenntnisse der jeweils anderen Sprache anders als in den Jahrhunderten davor, nun auch in der Elite offenbar nachlassen. Das hauptsächliche Problem ist aber meines Erachtens gerade der Umstand, dass das Römische Reich nicht geteilt wird. Denn das führt dazu, dass wir es jetzt nach dem Tod von Theodosius I. mit einer massiven Rivalität zwischen den beiden Kaiserhöfen im ungeteilten Reich zu tun haben. Wer hat denn jetzt eigentlich das letzte Wort? Eigentlich der Senior Augustus Arcadius, der eben nicht nur biologisch deutlich älter ist als Honorius, sondern der auch schon länger die Kaiserwürde trägt. Eigentlich ist die Sache ganz klar geregelt. Der Senior Augustus Arcadius sitzt in Konstantinopel, der Junior Augustus Honorius sitzt in Mailand. Und das heißt, im Zweifelsfall sagt Konstantinopel, was im Gesamtreich passieren soll. Offensichtlich gibt es am westlichen Kaiserhof viele Leute, die das nicht akzeptieren wollen. Man hat jetzt in den letzten Jahren zweimal einen Bürgerkrieg gegen Truppen aus dem Osten geführt und verloren, ist also gedemütigt. Man hat sich jetzt große Hoffnungen gemacht, dass alles viel besser werden würde, weil jetzt ja offenbar Theodosius I. vorhatte, sein Hauptquartier für längere Zeit im Westen aufzuschlagen, was also für die dortigen Höflinge mit vielen Chancen und Möglichkeiten verbunden gewesen wäre und mit vielen Hoffnungen. Und das hat sich jetzt alles zerschlagen. Und das scheint der Moment zu sein, in dem irgendjemand am Hof in Italien auf die Idee kommt, den Heermeister Stilicho ins Spiel zu bringen. Stilicho war ein Vertrauter von Theodosius I., hatte auch eingeheiratet in die Kaiserfamilie bereits. Und nun wird verbreitet relativ bald, dass Theodosius auf dem Sterbebett Stilicho zum Vormund nicht nur des kleinen Honorius, sondern auch des fast 18-jährigen Arcadius ernannt habe. Und dass deshalb also der westliche Hof, an dem sich Stilicho aufhält, eben doch das letzte Wort im Gesamtreich für sich in Anspruch nehmen kann, weil ja der Vormund beider Kaiser sich in Mailand aufhält. Dass das tatsächlich so geplant worden ist, erscheint unwahrscheinlich. Möglich ist, dass Theodosius den kleinen, knapp 10-jährigen Honorius dem Stilicho anvertraut hat. Sehr unwahrscheinlich, dass er den nach damaliger Vorstellung bereits volljährigen und ja auch handlungsfähigen Arcadius jetzt dem Stilicho unterstellt haben sollte. Aber genau das wird vom Westen jetzt behauptet und vom Osten natürlich nicht akzeptiert. Und damit haben wir jetzt also hier eine Konstellation, die mehr in den folgenden Jahren wiederholt haarscharf am Bürgerkrieg zwischen Osten und Westen entlangschrammt und die Handlungsfähigkeit des Gesamtreichs beeinträchtigt.
Also man kann zusammengefasst sagen, nach diesem dann doch anscheinend überraschenden Tod des Theodosius findet keine Reichsteilung für die Zeitgenossen statt. Das ist nur eine nachträgliche Konstruktion, die wahrscheinlich daraus entstanden ist, dass die eine Hälfte irgendwann untergeht und die andere nicht. Wann fängt man denn das erste Mal an, davon zu sprechen, dass mit Theodosius das Reich geteilt wurde?
Hervorragende Frage. Fällt mir jetzt spontan tatsächlich gar nicht ein. Die frühesten Quellen, also die meisten Quellen aus dem 5. Jahrhundert, betonen eigentlich eben immer das Gegenteil. Nun kann man jetzt sagen, dass die Autoren des 5. Jahrhunderts betonen, dass das Reich nicht geteilt worden sei, könnte natürlich ein Hinweis darauf sein, dass es Leute gab, die eben sehr wohl das so wahrnahmen, weshalb man eben einschärfen musste, dass das Reich nicht geteilt worden ist. Das kann sein. Aber tatsächlich ist eine gute Frage. Ich vermute, dass es eine sehr viel spätere eine Wahrnehmung gewesen ist. Denn während des 5. Jahrhunderts ist klar, dass im Westen wie im Osten wir eine ganze Reihe von Zeugnissen dafür haben, dass man das Reich nicht als geteilt war. Wenn zum Beispiel eine Vakanz eintritt bei einem der beiden Kaiserhöfe, meistens aber nicht immer im Westen, dann gehen Autoren, zeitgenössische Autoren davon aus, ganz automatisch, dass jetzt natürlich der Kaiser des anderen Reichsteils für das Gesamtreich zuständig ist. Also Also wenn ein Kaiser im Westen stirbt und kein Ersatz gleich gefunden wird, dann ist halt automatisch der Kaiser des Ostens auch für den Westen zuständig. Und diese Sichtweise wird sich auch nach dem Ende des weströmischen Kaisertums noch über Jahrzehnte halten. Im Grunde genommen über Jahrhunderte. Die Kaiser in Konstantinopel werden niemals aufhören, davon auszugehen, dass, wenn es keinen Kaiser im Westen gibt, natürlich sie für den Westen mitverantwortlich sind, weil ja das immer noch das Imperium Romanum ist. Dass da jetzt möglicherweise irgendwelche Usurpatoren herumhühnern, ist eben aus oströmischer Sicht dann ärgerlich. Also eigentlich ergibt die Politik der jedenfalls der folgenden 200-300 Jahre nur Sinn, wenn man davon ausgeht, dass staatsrechtlich das Imperium Romanum nie geteilt worden ist und dass immer man auch für die jeweils andere Reichshälfte zuständig und verantwortlich ist und dort eben auch Kaiser ist. Also das letzte Gesetz, glaube ich, das von beiden Kaiserhöfen gleichzeitig erlassen worden ist, stammt, glaube ich, aus dem Jahr 471, 72, also kurz vor dem Ende des Weströmischen Reiches. Da gibt es also noch so lange immer noch die Vorstellung, dass natürlich zwei Kaiser gemeinsam das eine Reich regieren. Also wann diese Vorstellung kommt, dass 395 die Teilung des Römischen Reiches wäre, das weiß ich tatsächlich nicht, ob das überhaupt schon eine antike Vorstellung ist oder ob das erst eine moderne Idee ist. Das müsste man mal nachforschen.
Weil Sie haben ja auch ganz am Anfang erwähnt, Sie haben sich ja auch mit Justinian und so weiter befasst. Und auch der versucht und schafft ja auch teilweise eine Reconquista. Und das war ja auch nicht etwas, wo er gesagt hat, er erweitert sein byzantinisches Reich, sondern für ihn war das ja auch ein Wiedererobern eines verlorenen Reichsteils, das aber immer zu dem Gesamtreich Römisches Reich gehörte, was ja zumindest in der byzantinischen Vorstellung ja bis 1453 da andauerte.
Ja, in der Tat. Also ich meine, ich glaube, heutzutage zucken die meisten sowieso immer ein bisschen zusammen, wenn man Justinian als byzantinischen Kaiser bezeichnet. Kann man machen, die Byzantinistik tut das mit Recht. Man kann ihn aber eben immerhin genauso gut auch als römischen Kaiser bezeichnen. Immerhin spricht der Mann noch Latein als Muttersprache und hat ganz klar die Vorstellung, dass er für das römische Gesamtreich zuständig ist und dass er eben in der Tat versucht, jetzt Gebiete im Westen wieder unter die Kontrolle der kaiserlichen Regierung zu bringen. Interessanterweise entscheidet sich Justinian dafür, zu einem Zeitpunkt, zu dem es noch einmal möglich gewesen wäre, das weströmische Kaisertum zu erneuern, das nicht zu tun, sondern Justinians Konzeption ist dann tatsächlich die, dass alles auf Konstantinopel zulaufen soll. Er ist kein Freund offenbar des Mehrkaisertums, das ist sehr interessant. Also das ist eine Idee, die Justinian offenbar ablehnt und er kassiert eben im Grunde genommen dann auch den weströmischen Hof. Also ich denke halt, das eigentliche Ende sozusagen des weströmischen Reiches erfolgt eben erst unter Justinian. Bis zu Justinian, bis in die 550er Jahre lang hinein, gab es immer einen weströmischen Hof. Der war jahrzehntelang insofern mit einer Vakanz besetzt, als es keinen weströmischen Kaiser gab. Aber alle anderen Ämter gab es sehr wohl. Die schafft erst Justinian in den 550er Jahren ab, die Hofämter in Italien, weil er offensichtlich kein Interesse daran hat, dass es noch ein eigenes Regionalkaisertum des Westens geben soll. Also das ist tatsächlich ganz, ganz interessant. Aber auch das führt letztendlich immer wieder darauf zurück, dass es die Vorstellung dieses einen römischen Imperiums gibt, das immer nur vorübergehend arbeitsteilig verwaltet wird, aber niemals in zwei geteilte Reiche zerfällt.
Ganz viele von den Fragen, die ich zum Abschluss stellen wollte, haben wir jetzt schon während des Gesprächs geklärt. Ich fange trotzdem mal an mit einer, die hier steht. Und zwar, wir haben jetzt auch wieder dieses ganze Problem gehabt mit den Usurpatoren und der Theodosius, der jetzt seine Söhne da einsetzt, obwohl der eine auch noch minderjährig ist. Hatte das Römische Reich kein Interesse oder war es nicht in der Lage, eine nochmal stabile, ordentliche Thronfolge zu etablieren?
Das ist tatsächlich eine der Kernfragen. Vielleicht muss man sagen, wenn man in der Lage gewesen wäre, eine stabile Sukzessionsordnung zu installieren, dann hätte man es getan. Es gibt zu viele Faktoren, die dagegen sprechen. Es gibt zu viele strukturelle Zwänge, die das verhindern. Es ist ja sogar so, dass viele Kaiser sogar darauf verzichten, ihre Nachfolge überhaupt zu regeln. Justinian zum Beispiel. Also insbesondere Kaiser, die keine leiblichen Söhne haben, haben eine ganz starke Neigung, ihre Nachfolge möglichst bis zur letzten Sekunde offen zu lassen oder eben sogar über ihren Tod hinaus. Das ist nichts Neues, das ist nicht erst in der Spätantike so. Ein Kaiser wie Trajan im 2. Jahrhundert hat wahrscheinlich niemals seine Nachfolge geregelt, obwohl er so mächtig war und schier unangreifbar, aber das wollte er nicht. Sein Nachfolger Hadrian lässt sich erst dazu drängen, die Nachfolge zu regeln, als er bereits buchstäblich Blut spuckt und klar ist, dass es jetzt auch egal ist. Und das, es gibt halt immer zu viel. Also ein Kaiser, der keinen leiblichen Sohn hat, wird sich von jemandem, den er zum Nachfolger hebt, immer bedroht und an den Rand gedrängt fühlen. Wird dann zur Lame Duck. Also wer seinen Nachfolger bereits zu Lebzeiten bestimmt, der dankt quasi ab. Und das möchte ein Kaiser nicht. Eben die einzige Ausnahme, es ist der leibliche Sohn. Und auf der anderen Seite, wenn ein Kaiser die Nachfolge nicht regelt, ist es gefährlich, denn wenn der Kaiser stirbt und niemand da ist, der bereits kaiserliche Würden bekleidet, dann ist die Bürgerkriegsgefahr hoch, was aber offensichtlich eben vielen Kaisern letzten Endes egal ist, nach ihnen die Sintflut. Dann gibt es eben die unterschiedlichen Interessengruppen, die offenbar alle ein Interesse daran haben, dass die Nachfolgefrage ein offenes Spiel ist, bei dem man auf Gewinner und Verlierer setzen kann. Ein Senator oder Militär, der frühzeitig auf einen Kandidaten setzt, der dann später tatsächlich Kaiser wird, hat mit großen Belohnungen zu rechnen, was die Sache attraktiv macht. Andererseits produziert eben jeder Herrscherwechsel auch Verlierer und damit eben potenziell auch das Problem von erneuten Usurpationsversuchen und Bürgerkriegen. Im Kern hängt alles sicherlich immer wie noch damit zusammen, was eigentlich die Wurzeln dieser römischen Alleinherrschaft, dieser Monokratie, um Christi Geburt unter Augustus nach dem Ende der Römischen Republik gewesen ist. Denn schon Augustus hatte ja eben im Prinzip sich große Mühe gegeben, ein bisschen zu verhüllen, dass jetzt die Republik zu Ende ist und eine Alleinherrschaft begonnen hat. Und es gab eben deshalb auch bestimmte Limitationen. Im Laufe der Jahrhunderte wird das römische Kaisertum, sagen wir mal, einer Monarchie immer ähnlicher. Aber eben die Schwierigkeit der Nachfolgeregelung verrät immer noch die Probleme des Anfangs. Auf der anderen Seite muss man sich aber immer auch klar machen, vielleicht, dass wir möglicherweise auch einfach die falsche Folie ansetzen, wenn wir die Schwierigkeiten in der Nachfolge im Römischen Reich für so besonders halten. Man kann auch argumentieren, dass eine klar geregelte Sukzession in einem monarchischen System viel eher die Ausnahme ist als die unklare Regelung, die es im Römischen Reich gibt. Also die Regelung, die sich im Verlauf des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit in West- und Mitteleuropa entwickelt, dieses der König ist tot, es lebe der König, dieses System, in dem klar ist, in dem Moment, in dem Elisabeth II. Stirbt, in dieser Sekunde ist Charles III. Bereits König, auch wenn er noch nicht gekrönt ist, etc. pp. Dieses System ist möglicherweise historisch viel eher die Ausnahme als das römische Kaisertum mit der wackeligen, unklaren Sukzessionsordnung, bei der dynastisches und meritokratisches Prinzip, Leistungsprinzip und Vererbungsprinzip irgendwie immer merkwürdig miteinander in ein Reibungsverhältnis getreten sind. Wenn man wirklich versucht, insgesamt sich sich diese Alleinherrschaften der Welt im Prinzip anzuschauen, könnte man eventuell zu dem Schluss gelangen, dass das römische Modell gar nicht so ungewöhnlich ist darin, dass die Nachfolgeordnung und die Frage, wer denn nun eigentlich Herrscher sein darf, nie so ganz eindeutig geklärt wird und das immer mit einem Machtkampf zu tun hat.
Die klassische Erzählung ist ja, dass in den folgenden 8 Jahrzehnten dann das Weströmische Reich unter dem Ansturm germanischer Horden in der sogenannten Völkerwanderung zusammenbricht und dann schließlich der Odoaker dann Romulus Augustulus absetzt und damit endet das Weströmische Reich. Ich hoffe schon sehr, dass mir irgendwann auch der Michael Meyer mal noch erklären wird, warum das Wort Völkerwanderung auch nicht das allerbeste ist. Aber trotzdem, warum schafft es die westliche Reichshälfte nicht, sich zu behaupten, während es die östliche Reichshälfte dann doch schafft, bis ins 15. Jahrhundert irgendwie zu überleben?
Also wenn man mich fragt, ich gehöre auch zu den Leuten, die Völkerwanderung für keinen so glücklichen Begriff halten. Wie gesagt, ja, es gibt sicherlich erhöhten Druck an den Außengrenzen. Das erklärt aber meines Erachtens letzten Endes relativ wenig, weil wir aufs Ganze gesehen immer wieder beobachten können, dass die römischen Truppen den, sagen wir mal, Barbaren normalerweise immer noch weit überlegen gewesen sind. Warum der Westen untergeht, oder das Kaisertum im Westen untergeht und im Ost es anders ist, hat wahrscheinlich eine ganze Reihe von Ursachen. Man vermutet, dafür gibt es auch tatsächlich einige Indizien, dass zum Beispiel die oströmischen Kaiser erfolgreicher darin waren, an die Ressourcen des Reichs zu kommen. Die Besteuerung insbesondere der Reichen scheint im Osten besser funktioniert zu haben als im Westen, wo es so aussieht, als wäre sozusagen es einer Gruppe von, heute würde man sagen, Überreichen gelungen, sich weitgehend aus dem lästigen Steuerzahlen herauszuziehen, was dazu beigetragen haben kann, also wie gesagt, ist alles etwas unklar, dass die Finanzsituation des Westens wesentlich schlechter war als die des Ostens. Es ist aber noch mehr. Der Osten hat Glück mit der starken Hauptstadt Konstantinopel, die eben nicht nur eine Großstadt ist mit am Ende vielleicht 400.000, 500.000 Einwohnern, sondern zugleich eben eine quasi uneinnehmbare Festung. Vergleichbares gibt es im Westen nicht. Im Westen muss man sich entscheiden, sitzt man in der Großstadt Rom oder in der gut zu verteidigenden Kleinstadt Ravenna. Beides hat Vor- und Nachteile. Im Osten hat man, wie gesagt, eine Komplettlösung. Und schließlich darf man, glaube ich, auf keinen Fall übersehen, dass im 5. Jahrhundert Frieden an der Persergrenze herrscht. Das heißt, die reichen Provinzen in Kleinasien, in Syrien, Ägypten, die sehr große Steuermengen produzieren, sind eben weitgehend friedlich und blühen wirtschaftlich, so dass die Kassen des römischen oströmischen Kaisers wesentlich voller sind als die Kassen des weströmischen Kaisers, dem vor allem der Verlust Nordafrikas sehr schmerzt. Ich hatte am Anfang gesagt, dass normalerweise die Römer diejenigen sind, die betrügerisch die Abmachung mit den Nichtrömern brechen. Das macht eine Gestalt wie den Geiserich so interessant, weil Geiserich offenbar jemand ist, der schneller als viele andere begreift, dass man mit den Römern so umgehen muss, dass man der Erste ist, der sie betrügt, sonst wird man selbst betrogen. Und so bringt sich Geiserich in den Besitz von Karthago und Nordafrika. Und das ist ein Schlag sowohl strategisch als auch wirtschaftlich, von dem sich Westrom nie so richtig erholt. Alle Versuche, Nordafrika wieder unter direkte Kontrolle der Zentralregierung zu bringen, scheitern. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor, der dazu führt, dass das Westreich eben irgendwann gar keine Truppen mehr aufstellen kann. Je weniger Geld der weströmische Kaiser hat, desto mehr ist er darauf angewiesen, günstige, billige Föderati stattdessen anzuheuern, die lange Zeit eben mit wenigen Ausnahmen auch völlig durchaus loyal sind. Die haben ja alle kein Interesse daran, das Römische Reich zu zerstören, sondern sie wollen vom Römischen Reich profitieren, sie wollen von seiner Wirtschaftskraft profitieren etc. Erst als ab der Mitte des 5. Jahrhunderts den ersten Anführern föderierter Gruppen dämmert, dass es vielleicht mit der Desintegration des Westens aufgrund zahlloser Bürgerkriege langsam doch irgendwie unausweichlich auf ein Ende des weströmischen Kaisertums hinauslaufen wird. Erst da fangen die an, auf eigene Kosten im Prinzip zu versuchen, sich aus der Konkursmasse zu bedienen. Aber das ist alles relativ spät. Also wie gesagt, man muss zwei Dinge unterscheiden. Einerseits, warum ist der Osten stark? Der Osten ist stark, weil sich das Kaisertum auf Konstantinopel fokussiert. Konstantinopel, die quasi uneinnehmbare Hauptstadt. Aus Gründen, die noch näher zu erforschen wären, gibt es im Osten im 5., 6. Jahrhundert keine Usurpationsversuche außerhalb der Hauptstadt. Vielleicht, oder mit sehr wenigen Ausnahmen, die alle schnell scheitern, vielleicht deshalb, weil eben man davon ausgeht, dass man die Hauptstadt unter Kontrolle haben muss, um Kaiser zu sein. Und das ist offenbar für die Grenzheere und die Kommandeure der Grenzheere im Osten jetzt keine wirkliche Option mehr. Also hier weniger innere Streitigkeiten. Und Frieden mit den Sassaniden, mit den Persern im Osten, ein wichtiger Faktor und offenbar eine Verwaltung, die eher die Gewinne im Osten abschöpfen kann, als es der weströmischen Regierung gelingt und dann eben einfach im Grunde genommen im Westen ein Multiorganversagen. Viel Pech, das im entscheidenden Moment dazukommt. Immer wieder neue Machtkämpfe. Um 410 herum haben wir noch einmal eine Phase, in der viele verschiedene Männer im Westen versuchen, Kaiser zu werden. Danach haben wir eine interessante Wende, weil man offenbar den Eindruck gewinnt, dass das Kaisertum im Westen gar nicht mehr die mächtigste Position ist. So dass dann in den folgenden 50 Jahren die meisten Machtkämpfe und Bürgerkriege im Westen eher darum ausgefochten werden, wer der starke Mann hinter dem Kaiser sein darf und die Position, Kaiser zu werden, vielfach eigentlich unattraktiv wird. Aber wie gesagt, also darüber tut man ja auch ganze mehr hundertseitige Bücher schreiben, was denn nun eigentlich im Westen der entscheidende Faktor gewesen ist. Es kommt enorm viel zusammen, um das eben tatsächlich hier eine Struktur enden zu lassen, die sicherlich viele Zeitgenossen für ewig gehalten haben und die ja nun eben auch tatsächlich 500 Jahre lang Westeuropa kontrolliert hatte. Es ist eben am Ende ein perfekter Sturm, der hier zum Untergang des weströmischen Kaisertums führt.
Zum Abschluss, Sie hatten ja vorhin gesagt, man hätte auch noch bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts mit einiger Wahrscheinlichkeit das Ende des Weströmischen Kaiserreichs oder des Weströmischen Kaisertums verhindern können. Inwiefern spielt dann vielleicht aber trotzdem 395 eine Rolle in diesem Ganzen? Also ganz platt gefragt, war 395 ein Schritt, der Schritt zum Untergang des Weströmischen Reichs?
Also wenn überhaupt, dann vielleicht insofern, als die Existenz eines zweiten, relativ unangefochtenen, relativ stabilen römischen Kaisers in Konstantinopel die Abschaffung des Kaisertums im Westen in gewisser Weise erst möglich gemacht hat. Die Menschen, die Zeitgenossen im 5. Jahrhundert konnten sich eine Welt ohne römischen Kaiser wahrscheinlich kaum vorstellen. Sie konnten sich sehr wohl einen Westen ohne einen römischen Kaiser vorstellen. Italien zum Beispiel hatte schon im 4. Jahrhundert über lange Zeit keinen dort residierenden Kaiser gehabt, weil die Kaiser vielfach eben in Gallien, zum Teil in Trier, gesessen hatten. Also die Idee, dass man jetzt keinen Kaiser vor Ort hat, diese Idee war den Menschen vertrauter. Wenn es also, vielleicht anders gesprochen, wenn es im Jahr 476 nur einen römischen Kaiser gegeben hätte, dann wäre dieses Kaisertum vermutlich nicht abgeschafft worden. Abgeschafft werden kann eigentlich durch Odoaker nur ein Kaisertum, das nicht das einzige ist. So dass ja der Schritt, der hier 476 vorgenommen wird, eben auch genau das ist. Odoaker hat eigentlich eine relativ klare Problemanalyse vorgenommen. Er hat festgestellt, das westliche Kaisertum produziert nur Probleme. Denn entweder wir haben einen Kaiser, der sich mit seiner Machtlosigkeit nicht abfinden will und der, wie zum Beispiel Anthemius, versucht, wirklich wieder handlungsfähig zu werden und darüber in Konflikt gerät mit mächtigen Militärs, vor allem mit dem ersten Heermeister. Das führt zu Ärger. Oder wir haben Kaiser, die tatsächlich sich damit begnügen, willentlich oder unwillentlich Marionetten zu sein. Dann haben wir ständig Kämpfe darum, wer diese Marionetten kontrollieren darf. Die Lösung für dieses Problem besteht darin, das Kaisertum im Westen eben im Prinzip abzuschaffen und zu sagen, selbstverständlich leben wir im Römischen Reich und selbstverständlich unterstehen wir immer noch einem römischen Kaiser. Aber wir unterstehen einem römischen Kaiser, auf den wir keinen Zugriff haben und der auch keinen Zugriff auf uns hat. Wir können uns weiterhin schön unsere Titel und all die Ernennungen und Ämter, die wir gerne haben wollen, um in einem römischen Kontext zu agieren, die können wir uns weiterhin von einem Kaiser geben lassen. Und genau das passiert auch. Aber man geht eben, Justinian wird später zeigen, dass das vielleicht falsch gedacht ist, man geht im Westen im späten 5. Jahrhundert davon aus, dass der Kaiser in Konstantinopel nicht die Mittel und auch nicht die Absicht hat, im Westen seinen Machtanspruch tatsächlich durchzusetzen. Und gleichzeitig ist aber das Problem aus der Welt geschafft, dass man sich um dieses Kaisertum und um die Kontrolle eines weströmischen Marionettenkaisers balgen muss. Also man kann, glaube ich, argumentieren, dass in dieser Hinsicht die nach 395 immer fixer werdende Teilung in einen weströmischen und einen oströmischen Kaiserhof die Abschaffung des weströmischen Kaisertums überhaupt erst möglich gemacht hat, weil eben in einer Welt, in der die Abschaffung Roms und des Kaisers undenkbar war, die Existenz eines zweiten römischen Kaisers die Abschaffung des Kaisertums im Westens überhaupt erst konzeptionalisierbar gemacht hat.